ganz herzlichen Dank. Das war spitze. Vielen Dank. Tatsächlich war neulich im Konfirmandenunterricht bei uns die Situation, neuer Konfirmandenjahrgang, alle sollten sich gegenseitig vorstellen. Und die Konfirmanden sollten dann ein Fragebuch ausfüllen: Was esse ich gerne, wofür würde ich 1000 Schritte gehen, was ist mein Lieblingsfilm, mein Lieblingsbuch. Und dann kam eine Frage: Mit wem würdest du gerne einmal reden? Und die Konfirmanden hatten alles beantwortet, aber in diesem Jahr zum ersten Mal wussten viele nichts zu antworten auf die Frage: Mit wem möchtest du gerne einmal reden? Vielleicht ist das schon noch eine Folge der Corona-Dämpfung, dass man sagt, mit mir darf so, ich darf sowieso mit keinem reden. Und die eben wichtig sind, sind in den Fernab in den Medien, die ich gerne verfolge, aber keine reale Begegnung ist zu erwünschen, das ist erstickt. Und das Überraschende war, viele hatten keine Antwort auf die Frage, mit wem möchtest du gerne mal reden? Kein Frank-Walter Steinmeier oder Lady Gaga oder sonst wer. Aber drei haben die unabhängig voneinander eingetragen, mit wem möchtest du gerne mal reden? Mit Gott. Und das sagten sie auch in der Runde. Und das hatte ich noch nie in den Jahren vorher. Und ich habe den Eindruck, dass diese Konfirmandinnen auf das Wesentliche schauen. Dass sie sagen, wenn ich jetzt hier zum Konfirmandenunterricht gehe, wenn es für mich hier um eine Sache geht, dann eigentlich darum, dass wenn es diesen Gott überhaupt gibt, dass ich dann gerne einmal mit ihm reden würde. Neulich hatte ich ein Verkaufsgespräch. Ich habe mich da beraten lassen, etwas eingehen. Der Verkäufer hat sich richtig Zeit genommen und dann auch gehört, dass ich schnell rausbekomme, dass ich Pfarrer bin. Und er assoziierte sofort damit, dass ich irgendwie wohl immer mit Gott im Gespräch bin. So ähnlich wie Don Camillo. So kennt man das vielleicht aus dem Schwarz-Weiß-Film, der immer mit dem, weiß nicht, ob Sie diese schönen alten Filme kennen, also der redet immer mit dem Gekreuzigten wie mit einem persönlichen Freund. Weil Jesus ist dieser Freund, der uns unheimlich nahe ist. Und in diesem Dialog ist er zu Hause. Und dieser Verkäufer sagte dann: Aber ich stelle mir das ehrlich gesagt in Ihrem Beruf sehr schwer vor, wenn man mal nicht so online mit Gott ist. Ich meine, Sie müssen doch auch mal Fragen und Zweifel haben. Und was ist denn dann? Wo sind Sie denn dann? Wie machen Sie das überhaupt, wenn Sie Christ sein müssen und mal nicht so online sind mit Gott? Ich war baff erstaunt. Weil ich glaube, dass er das Zentrum unseres christlichen Erlebens, auch wenn er, wie er sagte, schon seit Jahrzehnten, seit Konfirmandenunterricht, nämlich nicht mehr in der Kirche war, manche kommen ja dann doch nicht so regelmäßig danach, erfasst hat. Erfasst hat, dass es darum geht, mit Gott sozusagen in einer Online-Verbindung zu sein, also in einem Empfangsraum zu sein, wo man Einfluss hat und wo man hört und empfängt und etwas vielleicht sendet. Darum geht es tatsächlich, glaube ich, eigentlich in unserem christlichen Glauben. Und darum die Frage heute Abend hier: Gott hören in der Stille, auf Gott hören, wie ist das für Sie? Ich glaube, dass es, wenn man es ehrlich denkt, viele von uns ersehen und manche von uns kennen, vielleicht auch unbewusst tatsächlich sogar spüren, ohne es so nennen zu wollen, aber doch auch da ist und viele von uns sich eigentlich danach sehen, mit Gott in dieser Beziehung zu sein, die eine wirkliche Beziehung ist. Unser Thema heißt ja wirklich Gott. Wirklich Gott? Ich meine, wenn es Gott gibt, gibt es ihn dann wirklich und gibt es ihn auch wirklich so, dass er mit mir redet? Und dann kann man natürlich sagen, ich versuche ja irgendwie anzufangen zu beten und mal ganz ehrlich, man muss doch schon froh sein, wenn man das Vaterunser überhaupt auswendig hinkriegt und damit beten kann. Und dann liefert man vielleicht abends sein Gebet ab und spricht so seine frommen Worte, das, was man ja gelernt hat, und das ist mein Versuch, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und ist das nicht schon sehr viel wert? Das ist es bestimmt. Und doch glaube ich, dass Gott tatsächlich viel mehr will. Er will unsere Herzensanliegen hören und er will in unsere Herzen hineinsprechen. Ich habe heute Abend einen Satz mitgebracht und das ist eigentlich das Einzige, was Sie mitnehmen müssen, ist ein Satz von Jesus. Und der hat mich auch als Heranwachsender festgestellt, wir haben zusammen im Wengenhaus studiert, hat mich als Student aus den Latschen gekippt. Da steht nämlich im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 27, Jesus Christus sagt: Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. In unserer Sehnsucht, mit Gott online zu sein, stellt sich auf einmal Jesus dahin, in ein Streitgespräch im Marktplatz, wo auch immer das damals auf dem Weg nach Jerusalem stattgefunden haben wird. Seine Jünger sind da, die anderen sind da, die ihn anfallen, sind auch da. Und er sagt, es gibt eine Stimme zu hören. Ich bin der gute Hirte. Dann beginnt das Kapitel. Und ihr seid die Schafe und ihr könnt meine Stimme hören. Und es geht dann noch einen Satz weiter. Und ich kenne sie und ich gebe ihnen das ewige Leben. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Jesus ruft uns in eine persönliche Beziehung zu ihm selbst, so wie wir sind. Da, wo du bist und da, wo du noch mehr du selbst werden willst, da will Gott bei dir sein als der Hirte, als der, der dich ins Leben führt. Das heißt, eigentlich sind wir in diesem Bild Schafe. Jetzt habe ich hoffentlich nicht verloren. Ich weiß nicht, ob sie sich gerne als Schaf betiteln wollen. Das ist ja ein Schimpfwort, du Schaf. Oder du blöder Hammel, oder wie man das hier sagt, ich weiß es nicht. Das auf Südhessisch klingt, das klingt meistens noch meistens ein bisschen derber, aber auch freundlicher. Ehrlich gesagt, beides zugleich, das ist toll. Jedenfalls, wenn Jesus uns Schafe nennt, wird er sich als unser Hirte vorstellen und uns in dieser Zuordnung eine Zugehörigkeit schenken, die einzigartig ist. Eine Erfüllung schenken, die tatsächlich eine Beziehung bedeutet. Ich möchte diesen Satz mal in 5 Punkten entfalten. Ich mache mal den Überblick hier. Erstens, meine Schafe hören meine Stimme. Das bedeutet doch, Christus stiftet Vertrauen und Vertrautheit. Zweitens, es bedeutet eine Einladung zum persönlichen Beten, aber auch Loslassen und Hören. Es ist ein Hören, das auf eine Hingabe an Christus zielt. Und da möchte ich noch in den letzten 2 Punkten etwas ausführlicher betrachten, wo und wie erfahre ich das denn? Und welche praktischen Tipps, welche praktischen Hinweise kann ich denn dazu geben? Also gehen wir das mal eine Reihe nach durch. Erstens, Christus, unser Hirte, sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das bedeutet doch, er stiftet Vertrauen und Vertrautheit. Dieses Bild von den Schafen ist doch klar. Wenn ich ein Schaf bin, dann ist da irgendwo ein Hirt. Ich habe sogar beim Hans-Ulrich vor der Pfarrhaustür gesehen. Vielleicht kennen Sie das deswegen schon immer und haben das schon total vor Augen. Da steht ein Schäfchen und ein Hirte, so eine kleine Tonfigur oder was das ist. Und er sieht dieses Schaf. Und es ist damit gesagt, ich sehe dich. Ich bin für dich da. Ich habe dich im Blick. Und du gehörst eigentlich in meine Obhut, in meinen Schutz. Weil ich dein Hirte sein will und weil du mein Schaf sein darfst. Das bedeutet, wir sind von Jesus gerufen in diese Zugehörigkeit als eine Vertrautheit, als ein ganz persönliches Aufgehobensein. Und in diesem, wenn er sich so vorstellt, sind wir natürlich eingeladen zum Vertrauen. Diese Beziehung von Schaf und Hirte besteht jetzt nicht im, ich muss blöd spielen oder ich muss immer naiv bleiben, Freunde sind irgendwie immer ein bisschen naiver als Hirte. Nein, in einem Vertrauen, in dem ich aufgehoben sein darf, das mich in der Tiefe ausmacht, zu mir selbst führt und in eine Vertrautheit mit dem lebendigen Gott stellt. Vielleicht haben manche gestern das nochmal genauer vermisst, was ich gesagt habe, wenn ich sage, wenn du in trüben Tagen unterwegs bist, dann darfst du dich neu aufmachen, zu denken, zu lernen, was ist eigentlich Gottes Güte, was ist eigentlich Gottes Treue, was ist eigentlich Gottes Gerechtigkeit. Wenn du mich fragst, wo greift denn Gott wirklich ein in meinem Nebel im November, dann würde ich sagen, mit seiner Stimme, mit Jesus Christus. Und dass Gott gütig ist, auch wenn es dir schlecht geht, das kannst du greifen mit Jesus Christus. Und dass Gott dir treu ist, auch wenn du vielleicht Schuldgefühle hast oder auch tatsächlich manches falsch gemacht hast, jedenfalls im Gewissen der Krieg tobt, der dich nicht mehr schlafen lässt und so, ist Jesus Christus der Anker, der dir mit seiner Stimme sagt, ich bin dir treu. Mit mir ist Gott dir treu. Du bist in Treue gebadet. Das hatte ich gestern gesagt. Diese Hände, die dich aufhaben, die gebrochenen Hände, sind die Hände Jesu am Kreuz, in denen Gott dich auffängt, auch wenn du eine schwierige, eine richtige Zeit erlebst, weil du nicht mehr weißt, wie es geht, mit der Trauer fertig zu werden. Mit den Kopfschmerzen, mit der Einsamkeit, mit dem Stress in der Arbeit. Dann sind da Hände, die du dich fallen lassen kannst, die all das auch abbekommen haben und deswegen schließlich sogar durchbohrt sind, die Hände Christi. In diesen Händen, das sind die Hände des guten Hirten von Jesus Christus. Bist du aufgehoben und bleibst du aufgehoben.
Ich habe heute so eine neue kleine Technik, die ich gerade selbst überlistet.
Christus stiftet Vertrauen und Vertrautheit. Das heißt, unser Menschsein, wenn wir Jesus richtig ernst nehmen, steht in der Mitte unseres Menschseins und zu uns selbst. In der Mitte unserer Suche nach Erfüllung und Identität, nach Aufgehobensein und freigesetzt werden, noch mehr weiterzukommen und ich selbst zu werden. In diesem Sehnsuchtsmittelpunkt steht Jesus Christus und wir haben eine Berufung. Die Berufung heißt, lass mich für dich da sein. Ich bin da. Ich bin, der für dich da ist, Und in diesem Geräusch möchte ich, dass du zu Hause bist. Wenn ich heute einen Wunsch habe in dieser Veranstaltung, dann dass du, wo auch immer du bist, nicht mehr vergisst, dass da einer für dich da ist. Und wenn du nicht mehr weißt, wer du selbst bist, der dir sagt, ich kenne dich und ich bin für dich da. Das ist das Ziel. Und diese Aufgehobenheit ist Christus der Schaf. Ich bewundere mal meinen Hund zu Hause. Ich habe gestern erzählt, meine Kinder mussten mich dazu überreden, dass wir einen Hund haben, als sie dann beide so 9 und 11 Jahre alt waren und richtig das mitbekommen haben, war ich völlig überstimmt. Meine Frau hat schon immer gesagt, mich gibt es nur mit Hund. Ich sage mal, lern du erst mal Jesus kennen, dann brauchst du keinen Hund. Aber habe ich nicht auch gesagt. Ja, war so meine arrogante Überzeugung. Aber als meine Kinder dann 9 und 11 Jahre alt waren, war das Rote Blatt andersrum. Wir wollen jetzt alle einen Hund, Papa. Du bist der Einzige, der dagegen ist. Und jetzt stehe ich da und entdecke überall auch besondere Sachen mit dem Hund. Zum Beispiel, er erkennt das Motorgeräusch unseres Autos schon von 100 Meter von entfernt. Und wenn meine Frau nach Hause kommt in ihrem Auto, dann fegt er aus seiner Ecke, wo er sich gerade verkrochen hat, runter und japst und jault schon an der Tür, weil er weiß, jetzt kommt mein Frauchen. Und er fühlt sich dann erst richtig zugehörig und vollständig, wenn Frauchen da ist. Dann, die Begrüßung ist eine helle Freude. Stell dir vor, du könntest die Nähe Gottes, die dir entgegenkommt, hören, wie der Hund dieses Motorgeräusch. Oder das Rufen. Inzwischen hat der Hund auch auf meinen Pfeifen gelernt. Also wenn ich joggen gehe, das ist mein Hobby damit, dann habe ich keine Sorge mehr, dass er mir wegläuft. Ich brauche keine Leine mehr. Warum? Weil er gelernt hat, auf meinen Pfeifen zu hören. Und das macht er sehr, sehr gerne. Ich habe also so eine Rasse, wo das gut funktioniert. Da ist es nicht schwer beizubringen. Ja? Aber das Pfeifen hört er dann und dann kommt er sofort. Und das ist herrlich. Stell dir vor, es gibt einen, der in dieser Aufgehobenheit zu Hause ist. Meine Ohren sind vielleicht nicht mehr so scharf wie die meines Hundes, mit Sicherheit nicht. Aber ich möchte diese Stimme hören. Ja? Und dieses Aufgehobensein, das da eigentlich drin steht. Dieses Gehaltensein, in dem ich bin für dich da. Ich bin deine innerste Quelle, zu dir selbst zu finden und frei zu werden als Mensch. In dem, was dann zu tun ist, und das gehört dann vielleicht auch dazu, das gilt vielleicht in die düsteren Stunden der Schlaflosigkeit, das gilt in die Suche nach sich selbst. Und was schafft denn das, wenn Sie jetzt mal ganz kritisch fragen, es gibt ja Leute, die auch sehr, sehr kritisch vielleicht hier sitzen, sagen, was soll denn das Ganze? Also diese Naivität brauche ich eigentlich nicht. Es schafft eine Distanz von mir selbst, bei mir selbst, die ich sonst nicht finde. Ein sich unterhalten können, nicht nur mit einem Seelenfreund, also mein Sohn hat zu Hause als 17-Jähriger auch kritisch begonnen, Papa, kann man für dieses Gespräch nicht auch unseren Hund benutzen? Ich meine, dem kann ich auch alles erzählen. Warum soll ich beten? Oder meine Stoffpuppe, die sonst wo, die ich auch an die Wand klatschen kann. Der Unterschied ist, dass du in diesem Jesus ein Verständnis hast, und von dir selbst eine Distanz findest, der dich sieht und kennt mit deiner ganzen Geschichte, die war und die kommt, und du in dieser Geschichte dann den nächsten Schritt sehen kannst. Das, was du selbst nicht verstehst, ihm ausschütten kannst und dich aufgehoben fühlen kannst und eine Klärung findest im Prozess mit den Fragen, die du ihm offen stellst. Elke Werner, die glaube ich letztes Jahr auch hier war bei den Impulsen, hat sogar ein kleines Büchlein geschrieben zu dem Thema Sprich lauter, Herr. Denn ich glaube, das ist so ein ehrliches Thema, nicht nur von Jugendlichen, dass sie sagt, wir wollen zwar Gott hören, aber wir kriegen es oft nicht hin. Aber sie sieht auch genau mit diesem Büchlein dieses als ein Zentrum unseres Glaubenlernens. Deswegen hat sie dieses Büchlein geschrieben. Und Oswald Bayer, ich weiß nicht, ob Matthias Laubs den auch kennengelernt hat, in Tübingen als Theologiedozent, war einer meiner Lehrer in Tübingen. Und der hat gesagt, unser Problem ist eigentlich nicht, dass Gott nicht laut genug reden würde, sondern dass wir nicht hören. Und warum ist er so sicher? Weil wenn Gott Gott ist, und der ist der allmächtige Gott, der alles geschaffen hat, dann ist er in allem am Reden. Es gäbe ja nichts, was nicht durch seinen Befehl entstanden wäre. Er sagt dir zu dem Essen, das morgens auf deinem Frühstückstisch liegt, oder die Haferblocken vom Kellers, oder was es da so gibt, das ist für dich. Das habe ich gemacht für dich. Und wenn wir Tischgebet sprechen, dann haben wir in dem Moment vielleicht auswendig gelerntes Gebet, dass wir zurücksprechen, oder wir haben gelernt, wir haben jetzt als erstes eigentlich zu antworten. Weil Gott schon da ist, mit dem, was da ist, und uns anspricht, um uns zu beschenken. dass du du bist, ist ein Geschenk Gottes an dich. Dass du da sitzen kannst und hier heute Abend so gesund bist, dass du hier sein kannst, ist ein Geschenk Gottes an dich. Und in dem allem ist Gott, der Schöpfer, längst am Reden. Er sagt, alles existiert, weil er es geschaffen hat. Die Sonne, das Licht, die Menschen. Und das heißt, wir dürfen es alles als eine Anrede sehen und in dieser Anrede zu Hause werden.
Und wenn wir dann nicht hören, dann, wenn wir also fragen, wo redet denn Gott,
ist eigentlich die Beobachtung, dass Gott schon längst am Reden ist, nur wir nicht am Hören sind. Also gehen wir doch den nächsten Schritt. Zweitens, meine Schafe, eine Einladung zur Vertrautheit und zum Vertrauen. Zweitens, es ist eine Einladung zum Beten, Antworten nämlich, loslassen und hören auf Gott hin. Es ist offenkundig, dass wenn wir uns auf Gott zubewegen, dass er dann Gott wäre, der bei uns wäre. Das ist schon unheimlich. Das ist ja fast spukig. Es weiß ich, ja, bei Leuten zu Hause, die sich auch mit Schizophrenie und sowas auskennen, mit Scholes und ein Pädagogieprofessor in Göttingen, jemand sagte mal, also mal ganz ehrlich, wenn wir Gottesdienst feiern, dann machen wir doch eigentlich nichts anderes, als dass wir eine kleine, kurze Phase der Schizophrenie initiieren. Wir wollen ja, dass die Leute Gott hören. Dass sie diese Stimme hören lernen. Und darum ist vielleicht, sagte er dann, der liturgische Rahmen so gut und so wichtig, weil wir dann diese schizoide Erfahrung einleiten und ausweiten können und fühlt sich das sicherer an für alle Beteiligten. Ich glaube, Gott wird uns hier nicht schön herausfordern, dass es um das geht, worum ich die ganze Zeit rede. Es gibt wirklich Gott und es gibt ihn wirklich zu hören. Und es kann dich enorm herausfordern, wenn du mal anfängst, diese Nähe ehrlich zuzufassen. Diese Nähe des Allmächtigen ehrlich zuzulassen. Es ist nämlich eine Herausforderung an Nähe, eine Herausforderung an Macht, eine Herausforderung, sich selbst zurückzunehmen, auch mit dem auswendig gelernten Gebet, wie wir das gerade in dem schönen Theaterstück gesehen haben, sich mal unterbrechen zu lassen und zu erlauben, dass Gott Gott ist. Zu erlauben, dass Gott mir reinredet. Zu erlauben, dass Gott in dem Gespräch, zu dem er mich einlädt, von Herz zu Herz mich unterbrechen darf. Gebet ist Gespräch mit Gott, Zwiesprache mit Gott. So wie wir Gott behandeln, würden wir keinen Arzt behandeln. Man stellt sich das mal vor, man geht zu einem Arzt, vielleicht zu Christa Schole oder zu dem anderen als Arzt und spricht sich aus und erzählt alles, was einen beschäftigt und sagt dann, Amen, Dankeschön, ich gehe jetzt wieder. Nein, man würde doch hören, was der Arzt antwortet, was er jetzt zu dem zu sagen hat, was ich gerade erzählt habe. Darum ist man doch dahin gegangen. Aber Gott... Es wäre auch ein Schritt, schon ehrlich zu sein, Gott überhaupt das Herz auszuschütten, aber vielleicht ist der nächste Schritt, sich unterbrechen zu lassen. Unser Lehrer Oswald Bayer hat uns in den Andachten, in den Vorlesungen selbst als Professor beigebracht, dass es oft reicht, mit einem Losungswort am Morgen oder mit einem Bibelvers am Tag so ein bisschen loszugehen und das zu reiben und daran rumzudenken, bis wir in diesem Gotteswort aus der Bibel Gott hören lernen. Gott möchte durch sein Wort sprechen. Was meinen wir denn eigentlich damit? Wir meinen, dass es ansprechend ist und dass es uns was zu sagen hat. Wir sind nicht fertig, wenn wir es gelesen haben, sondern wir sind fertig, wenn wir eine Idee bekommen und die austauschen. Übrigens wissen Sie, eine Studentin, die ich gerade in Tübingen in Kaufung begleiten darf, die studiert in Göttingen, hat ihre Arbeit über die Herrenhuter geschrieben, die diese Losungsbücher herausgegeben haben und die hat herausgefunden, wie die das gemacht haben. Die haben morgens überall ihre Losung gelesen und wenn sie sich tagsüber mit dem Bibelvers getroffen haben, hat einer zum anderen gesagt, und was ist die Losung? Und da musste der Bibelvers wiederholt werden. Und damit, das ist spannend, haben sie gefragt, und was heißt das für dich? Und dann haben sie gesagt, was sie an dem Bibelwort gehört haben. Und so war überall, und wenn es nur eine Sekunde war, auf der Türschwelle, bei der Arbeit in der Herrenhuter Brüdergemeinde, auf dem Feld, beim Nähen, beim Putzen, beim Waschen, es gab viel Handarbeit, bevor es diese ganze Maschine gab, immer die Gelegenheit, sich kurz an etwas zu erinnern, was uns verbindet und vielleicht auch dazu zu sagen, was ich damit verbinde. Und damit entsteht wirklich Verbundenheit mit Gott und miteinander. Und deswegen möchte ich euch einladen, dieses Hören auf Gott bedeutet, dass du das Bibelwort so ernst nimmst, bis es dich anspricht. Und dann bist du am Hören. Es gibt einen, der das mit dem Vater Unser auch gelehrt und gemacht hat. Jesus. Was hat Jesus gemacht? Er hat das Vaterunser seinen Jüngern gelehrt, auf die Frage hin, als sie ihn getroffen haben, er war irgendwie so in der Stille. hat sich so zurückgezogen. Er konnte sich verkrümeln vom Workaholismus, sich zum Abhalten. Dabei war er sicherlich Gott auf der Erde und überall gebraucht, konnte überall heilen. Und trotzdem hat Jesus, warum eigentlich, sich zurückgezogen zum Hören auf den Vater. Maria und Martha. Das Hören ist Jesus vorrangig. Wenn Jesus selbst das so praktiziert hat, und dann geht er los und kann sogar manche Aufgaben links liegen lassen und sagt man, heute mache ich mal das nicht. Heute macht mal jemand anders die Firma, ich mache mal das, ich gehe mit meinen Freunden wandern. Ging er mit seinen Freunden wandern, also Jesus und seine Jünger, und ließ manche in der Stadt einfach erstmal links liegen. Woher hatte er diese Orientierung? Vom Hören auf den Vater. Und als das seine Freunde, die Jünger, mitbekommen haben, die waren ja seine Schüler, haben sie gesagt, Jesus, lehre uns zu beten. Ich möchte, das ist die Frage von Anfang, ich möchte diese Online-Verbindung, und darum bin ich dein Jünger geworden. Ich möchte dir nicht nur hinterherlaufen. Ich möchte dieses Beten lernen, dass ich auch die Verbindung zum Vater bekomme. Dieses Gefühltwerden, dieses Wissen können, was kann ich lassen, was muss ich tun, wo geht's lang? Und dann sagt Jesus, so könnt ihr beten, so sollt ihr beten, Vater unser im Himmel. Ja, das können wir inzwischen auswendig. Aber können wir damit auch das Hören lernen? Ich glaube, so ist es gemeint, dass das Vater unser eine Hilfe ist, Gott kennenzulernen, Gott unser Herz auszuschütten und sich dann auch reinreden zu lassen. Zum Beispiel bei diesem schwierigen Satz, dein Wille geschehe. Und manchmal muss man das fragen in Bezug auf die Sachen, die wir gerade erleben. Wie gesagt, alles was ist, ist schon eine Anrede von Gott in der Schöpfung. Und im Gespräch mit Gott gibt es dieses sozusagen überschwemmt werden, dass wir nicht wirklich schizophren werden und überall Stimmen hören, zu ordnen und zu selektieren und zum Beispiel in der Beziehung zu Gott als unserem Vater zu verarbeiten. Vater, was meinst du jetzt damit? Mein Reich darf da reinkommen. Teenager-Schwierigkeiten. Streit in der Familie. Dein Reich kommen. Ja, ich möchte auch mit dir neu anfangen. Am besten. Oh, darf Gott uns reinreden? Oder müssen wir unseren Stand bewahren, uns selbst verteidigen, unseren dicken Mantel oder unseren Schutzpanzer aufrechterhalten. Wenn wir wollen, dass Gott mit uns redet, dann erst, wenn wir zulassen, dass er uns hinterfragt, dass wir unsere Vorstellungen fallen lassen, dass wir loslassen, was wir selbst denken, dass wir Gott Gott sein lassen, da wo wir denken, uns selbst alleine sein zu müssen. Denn das ist für mich die tiefste Sünde, dass wir glauben, wir wären aus uns und durch für uns selbst. Wir sind Menschen, die autonom und autark sind, statt Menschen, die aus Gott sind. Und das gelten zu lassen, wäre Heilung und wäre aufgehoben sein. Wir bekamen, ich hatte es gestern in der Vorstellung kurz angedeutet, auf einmal von einer Gastwirtin, die Dorfgaststätte in Niederkaufungen seit Jahren geführt und besetzt hat, der Mann hatte Schlaganfall, er konnte nicht mehr, das Haus war sehr sanierungsbedürftig, bekam er eine Gaststätte angeboten. Also ein Riesensaal, insgesamt glaube ich 350 Quadratmeter auf 2 Etagen. Und sie sagte, entweder das Haus wird abgerissen und es baut ein Investor hier irgendwelche modernen Wohnhäuschen oder ihr kauft das Haus. Aber es kostet nicht viel, aber es ist teuer, das zu sanieren. Ich kann es euch nicht für viel Geld verkaufen, aber ihr wisst das. Und wenn jemand das hinkriegt, dann seid ihr als Kirchengemeinde das, damit dieses Gaststätte erhalten bleibt. Und wir waren tatsächlich eingeklemmt in ein Gemeindehaus als höchstens ein Drittel von diesem Saal, von diesem großen Saal, ein Drittel groß. Und haben da Mittagessen monatlich gefeiert. Ich weiß nicht, was Martina war am Anfang dabei. Haben uns in diesen Saal gequetscht und in der Teeküche gespült, zu 5, so in der kleinen Teeküche. Es war eng. Und dann haben wir dieses als Anrede Gottes verstanden und haben gesagt, das ist ein Geschenk. Jetzt müssen wir zwar die Gelder noch dafür einwerben, und das war am Ende, hätten wir das vorher gewusst, hätten wir es wahrscheinlich nicht gewagt. 1 Million. Nicht Kaufpreis, Sanierungskosten, Kernsanierung, Fachwerk, Dämmung, Heizung, Brandschutz, alles. Und wir haben das Geld bekommen. Und die Anrede Gottes hat uns herausgefordert, mutig zu werden. Ich hätte das ohne meinen Kollegen nicht gewagt. Aber wir haben eins gelernt, wenn wir hören, dann lädt uns das ein zum Folgen. Drittens. Hören zielt auf Hingabe. Wenn wir auf den Meister hören lernen, dann nur, wenn wir das so ernst meinen, dass wir dann noch sagen, okay, jetzt hast du was gesagt, dann will ich darauf zugehen und es folgen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir, sagt Jesus. Das heißt, wenn wir Gott zu uns reinreden lassen, kann es dazu führen, dass wir etwas zu tun kriegen, was uns herausfordert. Und wenn du da natürlich bereit bist zu folgen, dann ist es ganz leicht, nichts mehr zu hören. Das, die Freiheit schenkt Gott ja auch. Klar. Und manchmal ist es so, dass wir, wenn wir nichts hören, auch vielleicht das noch mal thematisieren sollten. Gibt es etwas, was du mir längst sagen wolltest, was ich nicht hören wollte, weil ich es nicht tun wollte? Das Hören der Stimme lädt uns jedenfalls dazu ein. Und erst dann, wenn wir Gott ernsthaft Gott sein lassen, dann ist auch der, der uns eben sagt, was gut ist und was nicht gut ist. Und in dieser Ernsthaftigkeit geht es dann weiter. Viertens, jetzt wird es praktisch. Wo und wie erfahre ich denn Gottes Reden? Und ich habe schon einiges dazu gesagt, wie ich Gottes Hören erfahre. Erstmal, dass ich diesen Ruf gelten lasse. Das Hören geht von der Anrede Christi aus, meine Schafe hören meine Stimme. Du gehörst zu mir. Das sagt Gott zuallererst. Das sagt Gott dir mit der Taufe ganz persönlich. Das sagt Gott dir mit dem Evangelium, in dem Christus für dich gestorben und auferstanden ist, gehörst du in seine Hände, egal was deine Eltern über dich jemals gedacht oder Schlechtes gesagt haben. Du gehörst in diese Beziehung, seit du geboren bist. Und schon vorher hat er sich das überlegt, dass du einer werden sollst, damit du zu ihm kennenlernst. Und wenn das unser Ursprung ist, dann beginnt das Reden mit dem Hören, das Geltenlassen. Und dann diese Vertrautheit wagen und loslassen, was ich selber denke. Loslassen vielleicht bis zum Gehorchen wollen und mitgehen wollen. Die Bereitschaft. Und jetzt mal praktisch. Wie gesagt, es beginnt mit dem Wort Gottes. Die Bibel ist das Wort Gottes. Aber die Bibel ist deswegen das Wort Gottes, weil Gott mit uns reden möchte. Das heißt, es gibt diesen Ansprechmoment, in dem ich inspiriert werde. Ich habe mir ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es dir ging, Matthias oder dir, mit Gerhard Meyer manchmal auch ein bisschen diskutieren, unterhalten, weil ich wollte, wenn ein Mensch ein Losungswort in der Andacht im Bengelhaus auslegt, aber es bedeutet ihm nichts, soll er doch bitte was anderes aussuchen dürfen, denn er wird doch nur dann Ansprechendes in der Andacht sagen, wenn er angesprochen ist. Und es gab so ein bisschen den frommen Ehrgeiz, ich nehme immer das Wort, was mir verordnet ist, und dann lege ich das aus, damit ich ein guter Theologe bin. Und das war dann das meistens Losungswort. Aber manchmal bedeutete das jemandem nichts. Und dann war das ein Krampf, da zu sein. Und man war extra morgens aufgestanden. Und naja, meine Schafe hören meine Stimme, heißt, Gottes Wort ist dann angekommen, wenn du etwas hörst, wenn du inspiriert bist, wenn du angestoßen bist. Lass uns das Wort Gottes reiben und ernst nehmen. Es ist wie ein Raum. Es ist wie eine Kirche. Diese Bibel ist wie eine Kirche, in der Gottes Stimme erstallen soll, meistens wie in den Predigten am Sonntag. Darum lass uns in diesen Raum hineingehen und ihn kennenlernen, in der ganzen Architektur, die Bibel studieren, wie man das vielleicht in der Bibelstunde macht oder im Privatstudium, denn das ist der Raum, in dem Gott zu finden ist. Er hat es versprochen, sich da antreffen zu lassen. Und dann gibt es ihn aber auch zu treffen in manchen Worten von Freunden. Nächste Folie. Im Nachdenken über den Wort Gottes wird die Bibel, der Text, mir zur Anrede. Und im Auslegen, in dem Predigen, im Nachdenken, im Bibelgespräch, im Hauskreis, beim Auslegen fängt Gott an zu reden, in der lebendigen Stimme dessen, was wir bei der Auslegung in uns dann hören und als Inspiration austauschen. Und dann regelt Gott aber auch durch Freunde. Und gestern habe ich schon gesagt, der größte Trost in der neben dem Novemberzeit ist manchmal ein Freund, mit dem du einfach reden kannst, und dich angenommen fühlst und durch den nebligen November hindurch marschierst. Warum? Weil ein Freund dir die Freundlichkeit spiegelt, in der du dich verstanden fühlst. Ich habe heute einen Freund wieder getroffen aus dem Nachbarort, ich freue mich sehr. Denn so ein Freund spiegelt die Freundlichkeit Gottes und du fühlst dich angenommen. Das kannst du manchmal schon in Worte fassen, wenn du es verbalisieren kannst, aber es ist auch ein Aufgehobensein wie bei dem lebendigen Gott. Darum lasst uns die Freundschaft fast feiern wie ein Sakrament. Das hat Luther auch gemacht. Das gegenseitige Gespräch und die Tröstung unter Brüdern, hat er das fromm genannt. Diese Freundschaft von Herz zu Herz war ein Trost in der Zeit, als alle gegen ihn waren. Und in den Eingebungen immer in einem Gedanken, in der Stille. Das habe ich ja zum Titel gemacht. Gottes Reden hören als eine Stimme in der Stille. Das heißt, wenn dieses schöne deutsche Wort Einfall, da ist mir etwas eingefallen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum das auf Deutsch eingefallen heißt? Wenn ich leer bin, wenn ich mich öffne, wenn ich weiß nichts mehr, dann brauche ich einen Einfall. Dann ist mir etwas eingefallen. Und ich glaube, jeder gute Einfall ist ein Geschenk Gottes. Das gilt auch für die Menschen, die nicht an Jesus glauben. Oder in Timbuktu wo. Jeder gute Einfall ist ein Geschenk Gottes. Und darum lasst uns diese Einfälle auch in unseren Gedanken, in dieser Nähe Gottes, in dieser Vertrautheit zulassen. Ich sagte es schon, Martin Luther hat das, Jesus hat das gepraktiziert bei dem Vaterunser gebeten. Jetzt fünftens möchte ich auch das weiterführen, denn Martin Luther hat es so gepredigt und gelehrt. Ein Freund, es war genauer gesagt Peter Barbier, sein Friseur, den er immer hatte als Haarschneider, und damals waren die Friseure, die gut schneiden konnten, dann auch gleich fürs Operieren zuständig, denn es gab noch keine Chirurgie, also wer schneiden konnte an den Haaren, der musste auch am Bein rumschneiden. Und das war ein guter Freund von ihm. Man hatte sogar die kluge Idee, wenn jemand richtig Grippe hat, ein hohes Fieber hat, dann muss man mal einfach so richtig ins Bein reinschneiden, damit das kranke Blut abläuft. Man hat das Aderlass. Also diese Barbiere waren schon richtige, vertraute Leute, denen man sich auch anvertraut hat, wenn es weh tat. Nun war aber Peter Barbier im Gefängnis gelandet, weil er irgendwie kurz nach Ostern, er weiß gar nicht mehr wie, es gab so viel Bier, war sein Schwager tot. Und auf einmal sagen alle, er hätte ihn umgebracht. Er kann sich aber nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich war er sturzbesoffen. Und im Gefängnis wacht er auf und weiß nicht mehr, was los ist. Und betet und fleht und denkt, was ist denn los? Ich verstehe mich nicht mehr, ich verstehe die Welt nicht mehr und ich muss vielleicht eine schwere Strafe kassieren. Und schreibt an Luther, wie soll ich beten? Und Martin Luther spürt bei seinem Freund, dass das Verzweiflung ist. Und dass wenn einer beten lernt, dann muss er das jetzt lernen. Und er schreibt ihm, mach's so wie ich. Und er redet von Herz zu Herz. Wie machst du es denn, Martin? Ja, ich bete das Vaterunser. Und zwar so lange, bis ich mit dem Vaterunser warm geworden bin, dass Gott da ist. Also er benutzt das wie ein Mönch, so nach diesem Worship-Song. Man singt das vielleicht auch mehrfach, wiederholt das, bis man sich in Gottes Gegenwart fühlt. Dafür sind die Lieder und die Wiederholungen da. Auch bei den TC-Liedern oder bei der Bach-Musik, wo sich auch vieles wiederholt. Aber in dem Vaterunser kann man sich wiederholt warm beten. Und dann beginnt man zu spüren, Gott müsste doch jetzt dann, und man schüttet Gott sein Herz aus. Man sagt Gott, was man denkt. Vater unser im Himmel, ich sehe dich zwar nicht, aber du nennst dich Vater. Dann will ich glauben, dass du da bist. Dein Wille geschehe. Ich weiß nicht, was du willst, aber ich will, dass dein Wille geschieht. Und was willst du denn mit meiner Tochter? Was willst du denn mit meinem Beruf? Was soll ich denn mit meinem Leben? Und du erzählst Gott, was du selber erzählst. Und dann sagt meine Mutter, pass auf, Peter bei mir. Wenn es dann passiert, dass du auf einmal etwas hörst, dann kann es sein, dass Gott zu dir redet. Und dann hör auf zu beten und höre zu. Denn manche Einfälle, sagt Martin Luther, habe ich da bekommen beim Vaterunsergebet, die mich ganze Vorlesungen nicht so viel gelehrt hätten. Diese Momente, wenn du in Gottes Gegenwart bist und du bist dort, dann bist du aufgehoben und lernst mehr an Persönlichkeitsreifung, an Heilung, an Vorlesung, an Erkenntnis, als alles, was du sonst vorlesen kannst. So Martin Luther. Erstaunlich, denn das klingt fast schon schwärmerisch. Und das hat man dann in der nachlutherischen Zeit lange bekämpft. Schwärmertum. Aber so ist es von Martin Luther in diesem Büchlein über das Gebet an Peter Barbier geschrieben. Nur einige, wenn das eine Schule des Gebets ist, was hilft dann noch? Welche praktischen Tipps müsste man auch dazu tun? Ich glaube, Gottes Reden geschieht oft unspektakulär. Und du musst es nicht an die große Glocke hängen. Es passiert sogar so oft so, dass du es gar nicht vielleicht wahrhaben willst, aber dass es eigentlich schon da ist. Wie gesagt, mit jedem Sonnenaufgang, mit jedem Atemzug, mit jedem Herzschluck sagt Gott zu dir, du sollst leben. Du sollst leben. Du sollst leben. Sonst würde er dein Herz nicht mehr schlagen lassen. Also hör hin. Und dann ist es vielleicht gut, wenn du hinhörst, diese Eindrücke auch aufzuschreiben. Leanne Payne, eine amerikanische Seelsorgerin aus Chicago, hat eine ganze Seelsorgebewegung gestartet, Menschen in diesem Reden Gottes heil werden zu lassen. Und sie schreibt ein Buch über Hören auf die Stimme Gottes und sie nennt das Buch und empfiehlt in diesem Buch aufzuschreiben. Aufzuschreiben, was man betet vielleicht, aber auch aufzuschreiben, was man für kleine Eindrücke hat. Warum? Weil du dir wahrscheinlich am Anfang nicht zutraust, dass das von Gott ist. Und wenn du es aufschreibst, kannst du sicher sagen, ich habe es erstmal aufgeschrieben. Und wenn es falsch ist, kann ich dir nochmal durchlesen und sagen, okay, war falsch, aber ich habe erstmal einen Anfang gemacht. Nur wenn du vielleicht ein Bild malen willst, du kannst nicht malen, nimmst du einen Skizzenblock und kritzelst erstmal los, und auf einmal geht es. Weil du erstmal einen Skizzenblock nimmst, bist du nicht so gehemmt. Und es lohnt sich auch, das aufzuschreiben, weil es tatsächlich natürlich auch Eindrücke sein können, die sonst vorherkommen, die andere Stimmen sind, vielleicht, ja, aber vielleicht auch nicht. Viele kennen diese Bücher von, wie heißt das schnell? Ja.
Lewis.
Ja, C.S. Lewis. Nein, ich meine jemand anders. Sarah Young. Sarah Young schreibt ganz viele Bücher, wo sie dieses Gott aufschreibt und Briefe da schreibt. Und ehrlich gesagt, wenn man das ein paar Mal gelesen hat, dann lernt man vielleicht auch selbst, sich zu trauen, solche Eindrücke aufzuschreiben. Dazu gehört dann aber auch C, Stille vor Gott zu, diese Stille zuzulassen. Nicht nur äußerlich, sondern auch in die Ruhe des Herzens. Warum ist die Stille so schwierig? Die Stille ist schwierig, weil wenn du in der Stille bist, ist es nicht mehr still, weil du da bist. Und weil das, was in dir laut wird, Stimmen sind, die es auch gibt, die du aber nicht hören möchtest. Denn nicht nur die Stimme Gottes kann manchmal herausfordern und deswegen unangenehm sein, ich möchte das nicht hören, sondern auch die Stimmen, die in dir sind, können manchmal unangenehm sein, weil sie dich vielleicht verklagen. Was hast du da wieder für Mist gemacht? Die Stimme, die in der Stille hochkommt, könnte sein, du musst aufpassen, dass alles kontrolliert ist. Denn nur wenn du das alles kontrollierst, dann wird es gut, du spürst schon wieder auf und du denkst, du musst irgendwas machen. Oder du hast die Stimme des schlechtes Gewissen, weil du, was weiß ich, dein Freund, deine Frau, dein Kind nicht rief, du musst doch endlich mal für mich richtig da sein. Und die Stille ist zerstört. Das, was uns aus der Stille heraustreibt, sind die Geräusche, die in uns sowieso schon schlummern und die uns bewusst werden sollen. Und vielleicht sind doch auch manche Filme da. Ich merke, nach manchen Filmen brauche ich lange, um zur Stille zu finden, weil mich die Bilder so intensiv gefangen nehmen. Und dann dauert es etwas länger. Darum ist es vielleicht wichtig, Olaf Hansen, der große Gebetslehrer aus dem Gethsemane-Kloster in Goslar-Riechenberg, evangelisches Mönchskloster, wunderbarer Ort, einer der schönsten Orte Deutschlands, Goslar-Riechenberg, sagt Olaf Hansen, mach so viel Askese von dem Vielerlei, dass du das eine, was Not ist, nämlich Gott zu hören, nicht verlernst, sondern neu findest. Und wenn du das hast und schätzt, feier das Leben und geh in die Welt hinaus. Aber wenn du in die Welt hinausgehst und verlierst diese innere Verbindung, diese Online-Verbindung, dann fang an zu schweigen. Fang an zu verzichten. Weniger Kino, weniger Fernsehen, weniger Geschwätz, damit du wieder in der Stille ankommst. Also die Askese ist evangelisch frei. Wir machen dazu nicht nur die Passionszeit oder die Adventszeit. Das ist eine katholisch gute Übung vielleicht. Aber wir können das frei gestalten und entscheide doch, wie bist du voll mit Eindrücken und wo bist du wirklich empfänglich. Und wenn du empfänglich sein willst, musst du erstmal näher werden. Such die Stille. Viertens. Und dann die Hindernisse gegenüber Gott eingestehen. Mich hat es sehr beeindruckt auf dem Willow Creek-Kongress, vielleicht war auch von dieser Gemeinde, welche da in Karlsruhe in diesem März, April, hat die Nachfolgerin von Bill Hybels gesprochen. Die Nachfolgerin. Und was hat sie erlebt, als sie diese Riesengemeinde in Chicago 10.000 bis 20.000 Besucher jedes Wochenende übernommen hat. Sie war hochbegabt, sie kann das toll, sie kann toll predigen, ist eine mitnehmende Frau. Ihr Mann wurde krank. Ihr Mann wurde kränker. Nach einem halben Jahr ist ihr Mann an Krebs gestorben. Und sie stand da alleine in der Leitung für diese Riesengemeinde. Und sie hat gesagt in der Kongresspredigt in Karlsruhe, was ich gelernt habe, ist, ich möchte keine frommen Gebete mehr, sondern nur noch ehrliche Gebete. Und wenn ich Gott hören will, dann habe ich gemerkt, er will gerade zu dem mit mir reden, was mich gerade beschäftigt. Er möchte nicht mit mir nur über die nächste Predigt reden, sondern über das, was mich gerade beschäftigt. Und dann will ich doch auch darüber mit ihm das Gespräch suchen. Das heißt, gesteh deine Trauer ein, deine Klage ein. Rede ehrlich zu Gott und erwarte Gott, dass genau dazu redet. Und wenn du jetzt abgelenkt bist, weil die Stille nicht still ist, dann sei darüber nicht ärgerlich. Dann gibt es vielleicht das zu besprechen, was gerade in dir aufsteht. Und dann darfst du genau das, was dich ablenkt, zum Thema machen, weil es vielleicht auch Gottes Thema mit dir sein möchte. Und die allerletzte Bemerkung, Gottes Zeitplan und Gottes Führung annehmen. Wir hatten das ja gerade, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das, was es mir manchmal schwer macht, auf Gott zu hören, ist, dass ich, wenn ich dem Hirten folge und diese Kontrolle an Gott abgebe, weil er der Hirte ist und ich bin das Schaf, dann heißt es auch, seinen Zeitplan zu akzeptieren, dass er vielleicht erst einmal zu manchem noch nichts sagt. Ich wüsste gern, was ich damit, in den nächsten 8 Monaten muss das doch entschieden sein, was Gott dazu sagt. Und ich höre nichts dazu. Der Zeitplan ist von Gott gesetzt und den muss ich dann akzeptieren. Und wenn Gott dazu nichts redet und ich darüber bitter werde, dann bin ich verstellt und verbockt gegenüber Gott. Aber Gott möchte reden. Und dann möchte ich lernen, seinen Zeitplan zu akzeptieren, die Kontrolle abzugeben, dass er zur rechten Zeit ausreichend sagt. Und die Führung annehmen. Die Führung annehmen heißt, wenn er der Hirte ist, dann muss ich ihm die Führungsrolle übertragen. Und dann heißt das auch, wenn Dinge passieren, die mir nicht lieb sind, zu sagen, okay, dann ist das jetzt wohl so. Und Akzeptanz ist sowieso an vielen Stellen der erste Schritt, aus diesem Wundreim rauszutreten. Dann ist das jetzt so. Und dann will ich aber, dass du das mit mir durchgehst. Den trüben November zum Beispiel, oder was es ist. Dann möchte ich die Führung Gottes annehmen, dass das, was schwer ist, auch mit ihm zu durchstehen ist, bis es hell wird. Bis der Baum, der sein Laub verloren hat, wieder seine Blätter bekommt. Mein Leben auch wieder keimt. Oder das Leben von den Menschen, für die ich bete. Das waren meine 5 Punkte. Gott lädt uns ein zum Vertrauen und zur Vertrautheit. Gott ist mit Jesus Christus der, der uns einlädt, loszulassen, wirklich loszulassen und zum Hören zu finden. Gott möchte aber, dass wenn wir hören, wir auch folgen. Es hat Folgen Gehorsam. Praktisch geschieht das in der Bibel, in dem Wort Gottes, in dem Raum der Christen, die Gottes Wort miteinander auslegen. Und in den Freunden und in der Stille als Einfall. Und es geschieht 5. und letztens. Ganz praktisch, zum Beispiel mit dem Vaterunser oder dem Bibelwort, wenn du es reibst und dann die Eindrücke erwartest und aufschreibst, vielleicht musst du mehr Stille praktizieren, als du bisher dir zugemutet hast. Hab keine Angst davor, denn gerade das, was dann aufsteht, ist das, worüber Gott mit dir reden möchte. Amen.